Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 27 bis 30 der Sure 89, Fajr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Nachdem zuvor von dem Unerfreulichen, dass jene, die auf Erden frevelten, im ewigen Jenseits zu erwarten haben, die Rede war, sind nun jene, die sich auf dem Wege zu Gott bemühten, angesprochen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Doch du, beruhigte Seele, kehre zurück zu deinem Herrn, beglückt und zufrieden ob seiner Zufriedenheit mit dir. Reihe dich ein in den Kreis meiner Diener und tritt ein ins Paradies.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, den 13. März 2025, gleich dem 23. Eswan 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Ramadan, Monat des Segens. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Persische Sprache. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Ramadan, Monat des Segens. Bleiben Sie dran!
Ramadan, der Monat des Segens.
Es ist Monat Ramadan, dieser segensreiche Zeit. Dieser Monat, in dem unsere Atemzüge als Gottespreisung zählen und unsere gottesdienstlichen Handlungen mehr als zu jeder anderen Zeit vom Herrn der Welten angenommen werden. In diesem Monat reinigen wir die Seele und halten sie von Sünden fern. Es sind kostbare Sekunden, Minuten und Stunden. Gibt es ein größeres Glück, als dass der Mensch die Barmherzigkeit Gottes mit seinem ganzen Sein verspürt? Wir möchten mit einem Wort des Propheten beginnen, der über die Belohnung des gottgeweihten Fastens sagt: Gott bringt den Fastenden in der Nähe seiner Allbarmherzigkeit. Er macht ihm die schwierigen Momente des Todes einfach. Er bewahrt ihn vor dem Hunger und dem Durst am Tag der Auferstehung. Er beschenkt ihn damit, dass er ihn vom Feuer der Verdammnis fernhält und versieht ihn mit den schönen Segensgaben des Paradieses. Das Leben auf dieser Welt ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Die Menschen zeigen unterschiedliche Reaktionen auf Schwierigkeiten, einige überwinden die Probleme, andere kapitulieren ihnen gegenüber. Man kann sagen, dass normalerweise keiner von uns sich über Probleme freut und ihnen in der Regel mit Besorgnis begegnet. Aber in Wahrheit sind die Schwierigkeiten gar nicht so unerträglich, wie wir meinen. Oftmals tragen Probleme zur Entfaltung unserer Fähigkeiten bei oder steigern diese. Psychologen sagen, der Mensch begegnet, ob er will oder nicht, im Leben Problemen. Was ihn umwerfen kann, ist der seelische Druck nach Auftreten von solchen. Die Einstellung des Menschen zu Problemen und die Interpretation von Problemen hat indirekt eine Wirkung auf sein Vermögen, mit ihnen zurechtzukommen. Wichtig ist, dass der Mensch bei der Begegnung mit Problemen an die Vorteile, die sich daraus für ihn ergeben, denkt. Wer in den Problemen nur Unglück sieht, verfällt dem Kummer und dieser Kummer schwächt seine Kräfte zur Begegnung mit den Schwierigkeiten. Welche positiven Wirkungen haben nun die Härte des Lebens? Es liegt auf der Hand, dass der Mensch seelisch und charakterlich durch Probleme und Härten gestärkt wird und seine Widerstandskraft wächst. Imam Ali hat einen interessanten Vergleich gezogen und gesagt: Wisset, das Holz der Bäume in der Steppe ist härter und die Rinder der Bäume an einem Bach dünner. Das Feuer mit Holz von Steppenbäumen, welche vom Regen mit Wasser versorgt werden, flammt besser und ist dauerhafter. Damit möchte Imam Ali sagen, dass die Steppenbäume, weil sie unter harten Bedingungen heranwachsen, sind widerstandsfähiger als andere Bäume. Manchmal stellt Gott den Menschen mit Problemen und Engpässen auf die Probe, damit bei diesen Härten die Essenz seines Wesens an den Tag tritt. Probleme und Unvollkommenheiten im Leben lassen den Menschen verstärkt nach der Weiterentwicklung und Vervollkommnung streben und diese sind das Ziel seiner Erschaffung. Der Mensch wird nur im Schmelzofen der Härten und Unannehmlichkeiten erfahren und veredelt. Ustad Mutahari schreibt, die göttliche Prüfung soll die Kräfte aktivieren und die Kapazität im Wesen des Menschen vollenden. Gott stellt die Menschen durch Härten und Probleme auf die Prüfung, damit er die ihm gebührende Vollkommenheit erreicht. Gott setzt die Menschen dem Unglück und Härten aus, damit ihre geistige und seelische Kraft wächst. Imam Ali a.s. sagt dazu, Gott lässt seinen Diener den verschiedenen Schwierigkeiten begegnen und stellt verschiedene Pflichten, welche ihrer natürlichen Neigung zu Bequemlichkeit und Sorglosigkeit widerspricht, auf damit dem Stolz und Eigendünkel aus ihrem Herzen weicht und damit ihre Seelen durch die Dienstschaft gegenüber Gott zur Ruhe finden. Dies ist ein Mittel, damit sich die Tore des Überflusses und des Segens des Herrn für sie öffnet. Die Härten und Schwierigkeiten spielen also eine wichtige Rolle für das Hervortreten der verborgenen Fähigkeiten des Menschen. Der Mensch kann sie nutzen, um Erfahrungen zu sammeln.
Abu Amr Sojaji war ein edler und rechtschaffener Mensch. Er berichtet, als meine Mutter starb, vererbte sie mir ein Haus. Ich verkaufte es für 50 Dinar und begab mich auf die Hajj-Reise. Auf halbem Weg in der Gegend von Nineveh stellte sich mir unterwegs ein Dieb in die Quere und fragte, was hast du Wertvolles dabei? Ich dachte bei mir, nichts ist besser als die Ehrlichkeit. Und entschloss mich daher, dem Dieb die Wahrheit zu sagen. Ich habe einen Beutel bei mir, in dem nur 50 Dinar sind, und damit will ich zum Hause Gottes pilgern. Der Dieb forderte, gib her. Ich gab ihm den Beutel. Der Dieb zählte das Geld und gab mir den Beutel zurück, während er den Blick zu Boden senkte. Ich fragte, warum hast du mir das Geld zurückgegeben? Da antwortete er, ich wollte dir dein Geld abnehmen, aber deine Ehrlichkeit hat mich in Verlegenheit gebracht. Abu Amr Sojaji berichtet weiter, dem Gesicht des Räubers war deutlich abzulesen, dass er reuig war. Man konnte sehen, dass ihm sein Verhalten leid tat und er bereit war, reuvoll zu Gott umzukehren. Meine Ehrlichkeit hatte ihn so sehr beeindruckt, dass er vom Pferd abstieg und darauf bestand, dass ich es besteigen solle. Dann fasste er den Entschluss, mit mir auf die Hadschreise zu gehen. Er befreite das, was er besaß, von allem, was er unrechtmäßig erworben hatte, hüllte sich in das Pilgergewand und eilte dann auf die heilige Stätte zu. Mit meiner Anleitung vollzog er die gottesdienstlichen Handlungen des Hadsch. Die Bescheidenheit ist ein Merkmal der rechtschaffenen Diener Gottes. Gott spricht im Vers 63 des Sure Furqan, Sure 25, die besonderen Diener des Allbarmherzigen sind jene, die bescheiden und ohne Stolz auftreten. Bescheidenheit wird also als Merkmal für die Dienerschaft gegenüber Gott betrachtet. Wer fest an die Herrlichkeit und Pracht Gottes glaubt, sieht sich selber als ein winziges Teilchen in dieser Welt und sieht sich überall im Machtbereich des ewigen Gottes befindlich. Dieses gute Gefühl veranlasst ihn zu aufrichtigen Ergebenheit vor dem Schöpfer und seiner Größe. Wer in den Genuss der demütigen Ergebenheit gegenüber Gott gelangt ist, der wird auch gegenüber den Geschöpfen Gottes bescheiden. Gott lädt den Propheten zur Bescheidenheit und Barmherzigkeit gegenüber den Gläubigen ein. In der Tat war es auch das bescheidene Verhalten des Propheten, welches so viele für den Islam gewann. Bescheidene Menschen werden geliebt. Jemand, der im Zeichen Gottes bescheiden ist, dessen Rang unter den Menschen wird Gott erhöhen. Dies hat der Prophet des Islams verheißen. In den Berichten aus dem Leben des Propheten steht, dass er alle Arbeiten selber erledigte. Er molk selber die Schafe und flickte selber sein Gewand und Schuhwerk. Er wollte nicht, wenn jemand vor ihm aufstand, und niemals setzte er sich an die Spitze einer Versammlung. Er war ein aufrichtiger Diener Gottes und hat gesagt: Ihr Menschen, bevor der Herr mich zum Propheten berief, hat er mich zum Diener gemacht. Die wertvolle Eigenschaft der Bescheidenheit entspringt aus einer reinen Seele. Imam Sadr a.s. sagt, Bescheidenheit ist Ursprung aller guten Werke und wertvoll. Jeder, der Gott zuliebe bescheiden ist, den wird Gott edler als viele seiner Diener werden lassen.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen.
Geschichten und Zeichen. Der Koran möchte den Menschen sicher über schwierige Pässe und durch dunkle Gänge hindurchführen
und zieht zu diesem Zweck lehrreiche Beispiele aus der Geschichte und Gleichnisse heran. Auf diese Weise will er, dass der Mensch den Weg zum Land des Lichtes findet. Einige Korangeschichten haben eine Einleitung. Diese ist dargestellt, dass der Leser zum Weiterlesen angeregt wird, weil er gerne mehr erfahren möchte. In den Versen 17 und 20 der Sure Sa'd, Sure 38, wird Dawud, David, beschrieben. Dawud war ein Prophet, der großes Wissen besaß. Er nahm einen hohen Rang ein und war ein gerechter Richter. Gott gab ihm außergewöhnliche Kräfte und auf Geheiß Gottes vermochte er Eisen in seinen Händen biegsam zu machen. Nach der Beschreibung Prophet Davids folgt im Vers 21 eine Frage, die den Leser noch neugieriger macht. Nämlich, hast du die Geschichte von den streitenden Männern gehört, die über die Mauer in die Gebetsstätte kamen? Liebe Hörerfreunde, nach ein wenig Musik mehr darüber, was es mit diesen Streitenden auf sich hatte. Dawud war in das Gebet vertieft. Die Hände hatte er flehend geöffnet und mit Tränen in den Augen betete er: O Herr, ich danke dir, dass du mir Tugend und Wissen geschenkt hast. Du hast mich Weisheit gelehrt. O Gott, hilf mir, dass ich die Menschen vor dem Schlechten und dem Unrecht rette. Da spürte er jemanden in seiner Nähe. Wie konnte das möglich sein? Alle Türen waren doch verschlossen. Keiner konnte an diesen abgeschiedenen Ort gelangen. Er blickte sich um. Da sah er zwei Männer vor sich. David erschrak. Einer von den beiden trat näher und sagte: Hab keine Angst, wir beide sind uns uneinig. Wir liegen im Streit, und jeder von uns meint, dass der andere ihm ein Unrecht antut. Ja, eiferte der Zweite, du Gottesfreund, komm und fälle zwischen uns ein Urteil, zeig uns den rechten Weg. David erhob sich, ging auf sie zu und fragte: Was ist denn passiert? O David, dies hier ist mein Bruder. Er hat 99 Schafe und ich habe nur eins. Mein Bruder sagt, dieses eine Schaf solle ich ihm auch noch geben. Ich lehne ab, aber er kommt mir mit allerlei Begründungen, so dass ich nichts sagen kann. Sag du nun, ist das gerecht, dass ich ihm mein einziges Schaf auch noch gebe? Aber sein Bruder warf dazwischen: Doch, ich habe recht. Wenn du mir dieses eine Schaf gibst, dann ist meine Schafherde komplett.
David war erstaunt über diese Denkweise. Konnte dieser Mann denn nicht genug haben? Ohne zu fragen, weshalb er darauf besteht, das eine Schaf auch noch in seiner Herde zu haben, fällte er ein Urteil und sagte zu dem, der nur ein Schaf hatte: Dein Bruder tut dir Unrecht, wenn er dies sagt. Viele Teilhaber sind auf diese Weise ungerecht zueinander. Nur die, die glauben, handeln, rechtschaffen. Aber es sind nur sehr wenige, die so sind. Die beiden Brüder schauten sich verblüfft an. Auch David schwieg plötzlich und wurde nachdenklich. Einer der beiden Männer fragte ihn: Was ist los? David sagte: Ich habe die Grenzen der Gerechtigkeit nicht eingehalten. Ich habe voreilig ein Urteil gefällt. Dann versank er noch mehr in Gedanken und bemerkte nicht mehr, wie die beiden Männer fortgingen. Schließlich schaute er wieder auf. Er blickte um sich und sah keine Spur mehr von ihnen. So dachte er: Es waren zwei Engel, die mich auf die Probe stellen sollten. Wehe mir, ich bin ein guter Richter gewesen und habe immer gerechte Urteile gefällt, aber diesmal habe ich mein Urteil übereilt. Vielleicht gehörte doch das eine Schaf dem mit den 99 Schafen. David begann zu zittern, er kniete nieder und verbeugte sich demütig vor Gott, um ihn reuevoll für seinen Fehler um Verzeihung zu bitten. Thank you. David bereute und sagte, O Herr, du hast mich auf diese Weise zurechtgewiesen und hast mich mahnend auf meine fehlende Fähigkeit gegenüber deinem Wissen gemahnt. Verzeih mir und steh mir bei, so wie du mir vorher beigestanden hast. Wie wir in der Sure Sad im Vers 26 am Schluss dieser wahren Geschichte lesen, antwortet Gott ihm wie folgt. O David, wir haben dich zu unserem Statthalter auf Erden gemacht. Richte gerecht unter den Menschen und richte dich nicht nach den persönlichen Neigungen, welche dich vom Weg Gottes abweichen lassen. Diejenigen, welche vom Wege Gottes abweichen, werden eine harte Strafe erfahren, weil sie den Tag des jüngsten Gerichtes vergessen haben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mocht Abad mit dem Titel Hosen, das heißt Trauer. Thank you.
اگر که بوی تو آرد نسیم از هارم چه روزها به شما کردم که به هجران تو
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Persische Sprache. Weiterhin guten Empfang.
Persische Sprache ist wie ein 1000 Jahre alter Mensch, der trotz der vielen Wunden, die er erlitten hat, immer noch am Leben und hoffnungsvoll ist und der Welt sein strahlendes Aussehen zeigt. Die Süße und Schönheit dieser klassischen Sprache, die heute von Millionen Menschen gesprochen wird, haben Dichter wie Ferdowsi, Saadi, Hafiz, Maulana und andere für uns hinterlassen. Persisch ist die Sprache, die die Menschen im Iran und die meisten Menschen in Afghanistan, Tadschikistan und einem Teil Indiens, Turkestans, des Kaukasus und Mesopotamiens sprechen, sowie Briefe und Gedichte schreiben. Es ist klar und nachweisbar, dass die Geschichte der persischen Sprache mindestens bis 700 Jahre vor Christus zurückgeht. Und davor wissen wir aus anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Menschen im riesigen Land Iran die Sprache sprachen, die heute die Wurzel ihrer Sprache ist. Ein Territorium, das sich von Khorasan, Osten, bis zur Grenze zwischen Tibet und dem chinesischen Sandgebiet Turkestan, von Südosten bis zum Land Punjab und von Süden Nemrus bis zum Sand und zum Golf von Persien und zum Meer von Oman und vom Norden ans Land der Skythen, dem heutigen Südrussland, an die Donau und Griechenland und vom Westen an Syrien, an die Hijaz-Ebene und dem Jemen grenzte. Die persische Sprache ist ein Unterzweig der iranischen Sprachen, die auf dem Treffen europäischer Schriftsteller und Linguisten am 17. September 1872 zu den klassischen Sprachen der Welt erklärt wurden. Die Länder mit der größten persischsprachigen Bevölkerung der Welt sind Iran, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan. Natürlich wird Farsi in anderen Ländern als dem Iran, Dari, Persisch und Tadschikisch genannt. Nach diesen Ländern stehen Bahrain, Pakistan, Indien, Irak, die Türkei und China in der persischsprachigen Bevölkerung an nächsten Stellen. In Indien war Persisch bis zur britischen Kolonisierung eine der offiziellen Sprachen dieses Landes und die Zahl der Dichter und Schriftsteller indischer Herkunft, die Werke in persischer Sprache schufen, ist nicht gering. Gernot Ludwig Windvor, emeritierter Professor der Fakultät für Nahoststudien der University of Michigan, USA, bezieht sich in dem 2011 erschienenen Buch »Iranian Languages« auf die Bevölkerungsgruppe der Menschen, die Persisch als Muttersprache oder als Zweitsprache haben. In diesem Buch wird berichtet, dass die Bevölkerung persischsprachiger Menschen auf der ganzen Welt etwa 150 bis 200 Millionen Menschen beträgt. Und heute ist diese Zahl auf etwa 220 Millionen gestiegen. Es ist angebracht zu wissen, dass die persische Sprache bis vor kurzem die am fünfthäufigsten verwendete Sprache in Webinhalten war. Im 4. Mondjahrhundert spielte der iranische Dichter Hakem Abulqasem Ferdowsi, geboren 940, eine herausragende Rolle bei der Wiederbelebung vieler vergessener Wörter der persischen Sprache, indem er Shahnameh, auf Deutsch Buch der Könige, komponierte. Wenn diese Aktion von Ferdowsi nicht unternommen worden wäre, wäre das Schicksal der persischen Sprache unbekannt. Im weiteren Verlauf der Sendung werfen wir einen kurzen Blick auf die Hintergründe der persischen Sprache. Als vor etwa 3500 Jahren die iranischen Völker aus dem Unterzweig der Indo-Iraner und dem Unterzweig der Indo-Europäer aus Zentralasien und dem Norden des Kaspischen Meeres auf die Hochebene des heutigen Iran strömten, waren die Eingeborene und Stämme auf diesem Plateau weitgehend getrennt. Sie lebten weit voneinander entfernt und es gibt keine Informationen über ihre Kultur und Sprache. Diese voriranischen Eingeborenen der iranischen Hochebene verfügten ebenso wie die neu angekommenen arischen Stämme sowie die in Stämmen und ethnischen Gruppen lebenden Menschen in den meisten Teilen Europas, Zentral- und Westasiens, noch über keine eigene zusammenhängende Schrift und Alphabet. Handschrift und Schrift begannen zusammen mit der menschlichen Zivilisation in der Region Mesopotamien, in Ägypten, Anatolien und später in Griechenland und Italien und dehnten sich auf andere Teile der Welt aus. Die Meder, Parther und Perser, die die iranische Hochebene eroberten, nutzten die Schwäche des Assyrischen Reiches, besiegten sie und ihre anderen mächtigen Nachbarn und festigten und erweiterten ihr Staatsgebiet. Viele Schriften der achämenidischen Zeit, von Sogdisch und Parthisch bis hin zu Persisch, wurden in Keilschrift verfasst und mit assyrischer und babylonischer Keilschrift geschrieben. Sogar die alten achämenidischen Steininschriften, wie die Inschrift von Khashayarshah in der Stadt Van, heute Türkei, wurden in drei Sprachen, Persisch, Elamitisch und Babylonisch, sowie in Keilschrift verfasst, die auf Befehl von Darius I. geschaffen wurde und als achämenidische Königsschrift bekannt ist. Bei so viel schriftlicher Produktion war die alte persische Keilschrift aus der Zeit der Achämeniden sehr selten und begrenzt und bestand im Wesentlichen aus einigen Steininschriften, die im Auftrag der achämenidischen Könige geschnitzt wurden. Wie bei meisten anderen Arten dieser Schrift war nicht jedermann einfach in der Lage, dieses Persisch zu lesen. Aber offenbar wurde Altpersisch nach und nach auch bei den benachbarten Stämmen und in anderen Regionen verwendet und mit dem Aufkommen der Achämeniden zu einer Art Regierungs- und Verwaltungssprache. Einige Steininschriften aus der Zeit der Achämeniden sind sogar in drei oder vier Sprachen verfasst: Persisch, Aramäisch, Assyrisch und sogar Griechisch. Die Bistun-Inschrift selbst, die als erste persische Inschrift gilt, ist ein Text über die Siege von Darius I. und die Länder unter seiner Herrschaft geschrieben in drei Sprachen: Altpersisch, Elamitisch und Babylonisch, das heißt Akkadisch, modernes Akkadisch. Darüber hinaus gibt es mehrere Schriften in Altpersisch, deren Sprache sich laut Archäologen und Geschichtslinguisten vom Altpersischen unterscheidet und aus diesem Grund Avesta genannt wird. Auf diese Weise scheint es so zu sein, dass der Hauptgebrauch des Altpersischen die mündliche Verwendung war. Es gibt keine Schrift, auch nicht aus sekundären und nicht-iranischen Quellen, die darauf hindeutet, dass es sich um mündliche persische Sprache handelt. Linguisten glauben jedoch, dass das mündliche Persisch wahrscheinlich ausreichend in der Geographie des alten Iran verwurzelt und entwickelt war. Denn 220 Jahre später, also nach dem Einmarsch Alexanders und dem Ende der Achämeniden, wurde dasselbe auf dem Dialekt des Südens basierende Farsi als Standardtyp akzeptiert und die Tradition der Achämeniden fortgeführt, und derselbe Prozess wurde in der Zeit nach dem Islam beibehalten. Die meisten Linguisten und Historiker sind sich einig, dass die persische Sprache drei Stufen hat: Altpersisch, Mittelpersisch und Zeitpersisch. Erstens Altpersisch, dessen Keilschrift vom Assyrischen und Babylonischen inspiriert war. Und die avestische Schrift war weitaus komplexer. Zweitens Mittelpersisch oder Pahlavi, das sich fast nach der Zeit der Achämeniden durchsetzte, war eine einfachere und sogenannte translokale Form des Altpersischen. Die mittelpersische Schrift ist Pahlavi, die auf dem aramäischen Alphabet basiert. Drittens, zeitgenössisches Farsi bedeutet Farsi nach dem Islam, dessen bedeutendstes Merkmal die Einführung arabischer Wörter und Verbindungen in Farsi ist. Zu diesem Zeitpunkt wurde die persische Sprache zur Kultur- und Literatursprache einer großen Region des asiatischen Kontinents. Viele Forscher meinen, dass die Iraner 1000 Jahre nach Beginn des arabischen Einflusses auf Persisch ihre Sprache und Kultur gut geschützt und bereichert haben, bis Persisch, ein oder zwei Jahrhunderte nach dem Islam, zur Sprache der Poesie, Kunst und Literatur der Welt wurde. Und es behielt diese Position lange Zeit bei. Es ist wahrscheinlich, dass der Einfluss der arabischen Sprache aufs Persisch viel zu seiner tausendjährigen Bereicherung und Brillanz beigetragen hat und dass gleichzeitig die Iraner die Reformen der persischen Sprache moderiert und eine wichtige Rolle bei der Fortführung der persischen Sprache sowie bei ihrer Weitergabe von einer Generation zur nächsten gespielt haben. Und der letzte Punkt ist, wir erleben derzeit das gegenläufige Wachstum zweier Strömungen. Einerseits nimmt die Zahl der Weltbevölkerung zu, andererseits nimmt die Zahl der Sprachen und Dialekte ab. In den letzten 500 Jahren ist die Hälfte der Sprachen der Welt verloren gegangen. Heute gibt es durchschnittlich etwa 7000 Sprachen auf der Welt. Und es gibt mindestens 1000 sehr kleine Sprachen, die zwischen 1 und 1000 Sprechern haben. Und es ist wahrscheinlich, dass die Hälfte aller kleinen Sprachen in den nächsten 100 Jahren als tot gelten wird. Die Konzentration kleiner Sprachen liegt hauptsächlich in Ländern und Gebieten, die nicht stark entwickelt sind, ihr Bildungssystem nicht gestärkt wurde und ihre Staatssysteme, ihr Handel und ihre Kommunikation nicht sehr stark sind. In dieser Situation ist der homogene Druck von Staat, Bildung, Medien und Kommunikationen weniger spürbar. Es ist natürlich, dass in der städtischen Umgebung und in Bevölkerungsgruppen, deren Bildungssystem regelmäßig und kohärent ist, kleine Sprachen und Dialekte nicht lange überleben und sich an die gemeinsame Sprache, den Dialekt und den Standard des jeweiligen Landes anpassen. Natürlich interessiert sich jeder für seine Muttersprache und möchte nicht, dass sie verschwindet, aber die meisten Staaten sind nicht daran interessiert, kleine und inoffizielle Sprachen zu erhalten, da man davon ausgeht, dass die Förderung der Erhaltung dieser Sprachen nicht zur Festigung der nationalen Souveränität und der gemeinsamen und offiziellen Sprache des Landes beitragen wird. Andererseits wird das Thema Sprache, insbesondere in Entwicklungsländern, zum Vorwand für politische Differenzen und zum Gegenstand von Anschuldigungen und sogar internationalen Interventionen. In einer solchen Situation können Forscher zumindest das, was aufgezeichnet werden kann, wie etwa ihren Wortschatz und ihre Grammatik, aufzeichnen und bewahren, bevor diese Sprachen vollständig verschwinden. Das Land Iran ist in der Welt dafür bekannt, viele positive Aspekte zu haben, darunter auch die persische Sprache. Eine Sprache mit einer langen Geschichte, die heute nicht nur alle Iraner auf der ganzen Welt verbindet, sondern auch geografische Grenzen überschreitet und ein Bindungsfaktor für alle ist, die diese Sprache beherrschen. Diese Sprache existierte weiterhin in einer Situation, in der viele Sprachen unter den iranischen Völkern verbreitet waren und sind. Aber das iranische Volk glaubt nicht nur an die Bewahrung und Erhaltung der Muttersprachen und verschiedener Dialekte, sondern auch an das Überleben der persischen Sprache als eine der Faktoren der nationalen Einheit und Solidarität.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.